Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Heute erfahren wir, was man so machen muss, um der beste Handballer der Welt zu werden. Matthias Gitzel wird es uns verraten und der ist auf dem Weg zu uns. Das freut uns nicht nur, sondern macht uns auch ein Stück weit stolz. Es hat eine Weile gedauert, bis wir mit Matthias einen Termin gefunden haben. Die Zeit ist knapp und er ist viel beschäftigt. Kein Wunder bei dem Programm, was der allein in diesem Jahr bisher abgerissen hat. Europameisterschaft, Bundesliga, European League, Olympia in Paris. Gerade mal eine Woche Urlaub hat er nach Paris gehabt und schon ist er wieder mittendrin. HBL, Champions League und so weiter und so weiter. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er sich Zeit für uns nimmt. Vielleicht findet er in unserem kuscheligen Familienhandball-Podcast sogar ein bisschen Erholung, so eine Art Wellness-Interview vielleicht. Hier ist die erste Sieben, Folge 25 mit Physiotherapeut Westen und Bademeister Schwalb.
Moin. Medizinischer Bademeister bitte, ja, wenn dann korrekt. Ja.
Okay, das, und dann so Badelatschen mit so einer Korkeinlage, oder?
Es ist doch ein Traumjob, würde ich sofort machen. Mega. Also, die ist nicht so, dass die Menschen viel falsch machen. Bist schön am Schwimmen und so. Finde ich gut. Danke dafür. Ja, mache ich gern. Wenn wir unserem Gast heute ja ein bisschen Wellness angedeihen können, dann machen wir das selbstverständlich.
Oder der braucht das, glaube ich.
Der braucht verdient.
Ein paar Pflegeeinheiten.
Ja, ist ein Thema, gell. Ist ja nicht nur dass jetzt die Olympischen Spiele in den Knochen hat. Hat ja davor schon eine lange Saison inklusive einer sehr intensiven Europameisterschaft gespielt. Ja. Also, und jetzt hat er direkt die Saison vor sich und dann gibt es wieder keine Pause. Dann kommt die Weltmeisterschaft.
Und das halt ohne Murren und ohne Knurren bei ihm, so sieht es zumindest aus. Ne? Das wird er uns gleich mal beschreiben, ganz sicherlich, wie sehr das auf die Knochen gibt und wie das ist, eigentlich keine Ruhepause zu haben. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ob es damals in deiner aktiven Zeit oder in deiner Zeit als Trainer, ob du da jemanden im Kopf hast, wahrgenommen hast als so einen wirklich außergewöhnlichen Spieler wie Gitzel aktuell in den letzten 2 Jahren.
Ja. Doch. Also er ist outstanding und da müssen wir jetzt nicht rumdiskutieren. Die Vergleiche sind eigentlich da jetzt ganz schwer anzubringen. Da kann man sich heftigst drüber streiten. Aber da möchte ich mal ein paar Namen nennen. Fangen wir mal an. Ivano Balic. Das war eine Revolution im Handball, so wie er Handball gespielt hat. Nur um es mal klar zu sagen. Mit einer Geschwindigkeit, mit einer Dynamik, mit Spielwitz. Das war wirklich eine Show, ihm zuzuschauen. Und ein Domagoj Duvniak. In seiner besten Zeit konnte Sachen, die kein anderer konnte, hundertprozentig. Nikola Karabatic, nicht zu vergessen. Also sind mir jetzt 3 Stück, die mir ad hoc einfallen. Ich fand früher auch einen Olafur Stefansson überragend, was er mit dem Ball veranstaltet hat, wie er das Spiel gelesen hat. Das war auch ganz außergewöhnlich. Und da würden mir jetzt bestimmt noch ein paar mehr einfallen. Aber
das ist schon mal allerhand.
Ja, das sind aber schon, glaube ich, da habe ich jetzt sehr, sehr weit hoch ins Regal gegriffen. Da gibt es kaum was drüber. Ich habe vielleicht den einen oder anderen vergessen. Klar, das kann natürlich passieren. Vollständigkeit, da habe ich keinen Anspruch drauf. Aber ich glaube, die ich da genannt habe, das sind schon so Leute, die es wirklich geschafft haben, immer über ein paar Jahre hinweg auch den Handball zu dominieren.
Was ich ja bei Gitzel so unglaublich finde, ist, in welcher Konstanz der das macht. Ne? Und das ja wirklich jetzt seit 2 Jahren in Berlin, davor auch schon in der Nationalmannschaft. Der macht immer so 8 Dinger im Schnitt, ohne 7 Meter zu werfen. Und man stellt sich natürlich immer die Frage, warum schaffen die Abwehrspieler das nicht, den in den Griff zu bekommen? Was ist denn die Antwort von Professor Dr. Martin Schwalb?
Also fangen wir erstmal mit den 8 Toren im Schnitt an, lieber Jens. Ich würde den Wert von Matthias Gitzel noch nicht mal so sehr an den Toren festmachen, sondern dass es wirklich schafft, die komplette Abwehr auf sich zu ziehen und für seine Mitspieler noch Lücken zu reißen. Und da hat er, glaube ich, für mich noch einen viel größeren Wert, als dass er jetzt unbedingt die Tore machen muss. Er ist ja kein Shooter im eigentlichen Sinne. Er will aufs Tor und er geht konsequent Richtung Tor, aber er sieht trotzdem noch, wann es besser ist, den Ball abzuspielen, schnell, langsam, im richtigen Moment. Und das finde ich bei ihm eigentlich herausragend. Und das kostet natürlich noch mehr Energie, als wenn du einfach jetzt im Rückraum hochspringst, so wie es früher mal ging und einfach aufs Tor geschrotet hast und hat es nachher 8 Hütten und oh, war alles gut. Aber bei ihm ist ja jede Bewegung mit Ball geht Richtung Tor und kann potenziell wehtun. Ist so. Kann potenziell, muss nicht immer, aber kann potenziell wehtun. Und da ist halt, da finde ich das, in welcher Konsequenz er das betreibt und wie er es schafft, da in diesem engen Räumchen noch die richtigen Lösungen zu finden. Unglaublich. Das ist unglaublich,
Aber
wirklich.
wieso gibt es keinen, der ihn verteidigen kann?
Es gibt ja mehrere Versuche. Also du fängst ja an als Trainer, du hast so einen Spieler gegen
Versucht haben sie es
dich.
alle schon mal, ne?
Genau, da gibt es ja mehrere Ansätze. Der erste ist, gehst weit raus, versuchst noch, du spielst. Du kannst rein theoretisch die gute alte Manndeckung machen, die ist natürlich jetzt, die gibt es fast nicht mehr, weil dann die anderen Spieler einfach zu viel Platz haben, weil das kannst du kaum verteidigen. Dann so ein bisschen offensiv rausgehen, ja gut, aber wenn er dann mit Anlauf kommt, hat derjenige, der da auf platten Füßen in der Abwehr steht, kaum eine Chance, da das Tempo mitzugehen, weil du musst dann in die Rückwärtsbewegung kommen oder musst in die Gegenbewegung kommen. Du bist ja als Abwehrspieler zum Reagieren verdammt. Und wenn du dann so viel Raum hast, um zu reagieren, dann schaffst du das einfach nicht. Dann hängst du hinten dran, dann kriegst du 2 Minuten oder wirst einfach ausgespielt. Macht auch keinen Sinn. Also versuchen es die meisten, ja, im Verbund einfach zuzuschieben. Und ja, da brauchst du, das geht halt nicht, weil er halt einfach doch noch die eine Lücke findet. Aber auch nicht nur beim ersten Mal, sondern er stößt ja nochmal, nochmal, nochmal. Und manchmal auch erst beim dritten oder vierten Mal. Also es ist im Moment ganz, ganz schwer zu verteidigen. Ich würde die Abwehr massieren in der Mitte. Ich würde tatsächlich auch einen bisschen offensiver als Speerspitze nehmen, um ihn abzufangen und dann gnadenlos zuschieben. Ich glaube, wen er relativ selten anspielt, das können wir ja mal so unter Linkshändern mal besprechen. Er geht sehr gern zur Mitte. Und dadurch kommt er rechts außen ein bisschen zu kurz. So, ja, also ab und zu wird auch mal die Stufe nach außen gespielt, ja. Aber grundsätzlich geht er schon weit über die Mitte. Und da kann man natürlich nachschieben. Da kann die komplette Abwehr gnadenlos nachschieben. Auf die Gefahr hin, dass halt mal ein Rechtsaußen frei ist.
Wie nimmst du ihn denn als Typen wahr?
Unaufgeregt. Ich würde sagen, so ein klassischer Handballer. So kommt mir vor, wie ich so einen Handballer im Kopf habe. Unaufgeregt, entspannt, Mannschaftsspieler, ja, jetzt kein Bling-Bling, keine großen Reden. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich in seiner Mannschaft ist er ganz normales Teammitglied, so wie sich das auch gehört.
Werden wir überprüfen. Hey Matthias.
Hi.
Hi Matthias. Schön,
Hi.
dich zu sehen. Schön, dass du dir
Ebenso.
Zeit nimmst. Vielen Dank dafür.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass dein Programm ja durchaus sportlich ist, gerade in diesem Jahr, ne? Mit den Turnieren, mit Olympia, mit wenig Urlaub. Deshalb ist das nicht selbstverständlich, dass du sagst: Komm, für die Jungs, für den besten Handball-Podcast der Welt nehme ich mir mal eine halbe
Sehr
Stunde.
unbescheiden, der junge Mann. Sehr unbescheiden.
Hat viel zu tun, aber ich sage immer zu meinem Vater, also mein Vater sagt immer so ich, dass du bist Handballer, du arbeitest nur 3 Stunden pro Tag. So, ich habe Zeit, aber nicht so viel Freiheit momentan vielleicht.
Ja, genau. Und das, wenn du montags dann irgendwas machst, Freizeit oder mit deiner Familie einkaufen gehst, sagst du, guck mal, der muss ja nicht mal montags arbeiten. Ja, aber ich habe das ganze Wochenende gearbeitet. Ich war doch in allen Hallen dieser
Genau.
Welt.
Genau.
Das verstehen die Menschen relativ selten. Das stimmt.
Und stimmt das denn mit den 3 Stunden oder sind es 3,5?
Aber das nimmt viel mehr als 3 Stunden. Aber mit Fahrzeit und ein bisschen, wenn ich stehe auf und von dem Bett, dann fange ich meinen Arbeitstag. Das ist diesen 9 Uhr, wenn ich stehe auf von dem Bett. So, das bleibt so in 4, 5, 6 Stunden, wenn ich sehe alles mit.
Genau.
Habt ihr meistens nur einmal am Tag Training? Ja, mehr Trainingszeit habt ihr gar nicht. Geht gar nicht, gell?
Nein, einmal pro Tag. Und ich glaube, nicht jeder bekommt eine gute Idee mit 2 Tagen pro Tag, 2 Training pro Tag. So, ein ist genug, glaube ich.
Du hast ja auch genug
Matthias, wir haben
Spiele.
dich eingeladen, weil unsere Community dich vielleicht noch besser kennenlernen möchte und weil wir das Phänomen diesen Außerirdischen, Matthias Gitzel, verstehen wollen. Und damit wir das Ganze nochmal uns vor Augen führen, würde ich gerne nochmal so einen ganz kurzen Abriss geben. Also am 8. Februar 1999 in Skjern geboren, mit 15 bist du ausgezogen von zu Hause. Von spätestens da an hat sich dein ganzes Leben um den Handball gedreht. Akademie in Gutme bei GOG, Profidebüt mit 18, mit 21 dann Nationalmannschaftsdebüt für Dänemark. Und das unterstreichen wir schon mal, nur 3 Monate später Weltmeister und WM All-Star, im darauffolgenden Sommer MVP bei Olympia in Tokio. Und von da an geht das immer so weiter. Also das ist völlig irre, wie ich finde. All-Star bei der EM 22, Weltmeister 23 in Klammern MVP und Torschützenkönig, European League-Sieger in deiner ersten Saison mit den Füchsen, Welthandballer 2023. Dann im Finale der Euro 2024 gab es eine Niederlage gegen Frankreich, aber trotzdem fast schon selbstverständlich MVP und Torschützenkönig bei der Europameisterschaft in Deutschland. In der vergangenen HBL-Saison gab es dann den über 20 Jahre alten Rekord, den von Kyung-Shin Yoon für die meisten Feldtore, 263, knapp 8 im Schnitt. Und jetzt baumelt da auch noch Olympiagold um deinen Hals nach dem Endspielsieg über Deutschland und na klar MVP und Torschützenkönig. Und das war jetzt keine Karriere über 15 Jahre, sondern ausgehend von deinem Debüt im dänischen Nationaltrikot vor 4 Jahren. Das ist doch auch völlig irre. Hast du überhaupt mal Gelegenheit gehabt, in dieser Zeit das mal zu reflektieren, mal zur Ruhe zu kommen?
So, wenn du sagst das so, dann klingt das natürlich ein bisschen verrückt. Aber ich bin natürlich, wenn ich versuche zu reflektieren ein bisschen, bin ich natürlich ja, unfassbar stolz. Ich finde, ich habe persönlich, aber auch mit der dänischen Nationalmannschaft wirklich viel erreicht. So viel, dass du kannst vielleicht auch eine ganze Karriere erreichen. Das haben wir in diesen letzten paar Jahren in die dänische Nationalmannschaft erreicht. So. Ja, was soll ich sagen? Die beste Worte ist stolz und dankbar für diese Möglichkeit, für alle diesen Erlebnis, ich habe gekriegt. Und ich bin nur 25 Jahre. Ich hoffe, ich habe viele Jahre vor mir.
Aber das ist schon außergewöhnlich. Du hast schon so viel Nägel reingehauen. Also von mir aus erstmal nochmal Glückwunsch und ganz, ganz großen Respekt, ja. So von Linkshänder zu Linkshänder. Weißt du, erzähle ich auch noch ein bisschen, dass ich Linkshänder bin. Aber das ist schon außergewöhnlich, was du da in dieser kurzen Zeit geschafft hast. Hast du denn das Gefühl, dass es noch weiter nach oben geht? Machst du dir Gedanken, dass du irgendwann sagst, jetzt reicht's mir und oder spielst du einfach weiter? Einfach aus Freude am Spiel? Ist es einfach so ein Gefühl, mir macht das einfach nur Spaß? Und es ist auch zum Schluss natürlich schön, wenn wir was gewinnen, aber wenn wir was verlieren, ist auch okay. Da gehört es auch dazu.
Ja, natürlich hört das dazu, aber ich finde, und ich habe das vielmal gesagt, dass für mich handelt das um so Handball zu spielen, zu werden happy. Also weißt du, wenn ich gehe zu die Platte hier in Maximilianhalle oder in Hannover oder wo ist das immer mein Spielplatz. Ich fühle mich als ein kleines Kind. Ich bin wirklich froh, so zu spielen hier in die Bundesliga, so kriegen diesen Erlebnis jeden Woche nach Woche zu spielen in diesen Arena mit so vielen Zuschauern, mit diesem Druck. Und ich versuche wirklich so genießen das. Ich weiß,
Aber
dass es nicht selbstverständlich, dass du stehst da immer, jeden Woche. So ich versuche nur zu genießen. Weil das kann auch schwer sein, zu genießen das, aber das probiere ich wirklich zu arbeiten mit. Und ich glaube nicht, ich bin fertig. Ich hoffe, ich kann Weiterentwicklung. Ich hoffe auch, da kannst du jeden Jahr sehen.
hundertprozentig, hundertprozentig. Aber das genau, darauf zielt auch meine Frage aus, weil du auch den Eindruck machst. Man hat nie einmal eine Bürde bei dir gesehen in diesen Jahren. Man denkt, oh, jetzt fängt er an zu überlegen. Oh, jetzt habe ich aber schon, wenn wir das hier nicht. Sondern du fängst das Spiel an. Also ich glaube, es ist egal, ob es ein Trainingsspiel ist oder ob es ein Olympiafinale ist. Du spielst immer gleich. So macht es auf mich den Eindruck. Und ich finde, das zeichnet ganz große Spieler aus. Ich habe die Ehre gehabt, den einen oder anderen ganz Großen auch trainieren zu dürfen. Da war das genau das Gleiche als zum Beispiel Domagoj Duvniak. Bei ihm war dasselbe. Ob er jetzt ob er ein Spiel 4 gegen 4 machen oder ob wir, was weiß ich, in Kiel um alles spielen. Er hat einfach eine Spielfreude ausgestrahlt. Und das ist auch so ein bisschen die Botschaft, dass das das Wichtigste ist, oder?
Und ich habe wirklich viel Arbeiten mit das, weil ich hatte, letztes Jahr war wirklich hart auch, weil wir hatten so viele Spiele und natürlich hier in Berlin haben wir auch vielleicht ein schwächeren Kader, zu spielen mit in die Champions League und die Bundesliga, ein bisschen in die Bundesliga. Aber für mich war das ein Ding, ich muss arbeiten, eins sage ich, ich muss arbeiten mit, zu werden da immer 100%. Und 100% bedeutet nicht, dass du, weil dein Körper ist nicht 100%. Ich kann ehrlich sagen, wenn du kommst zurück von Olympia, dann ist dein Körper nicht 100%. Aber dein Kopf muss 100% werden da. Und dann bedeutet das vielleicht, wenn du stehst in Hannover, dein Körper ist 50% oder 60% bereit, aber dein Kopf ist 100% da. Und das ist für mich wirklich wichtig. Ich will nicht nur zeigen, dass ich bin ein guter Handballer. Ich will auch zeigen, dass ich bin ein Leader. Das geht vorne. Egal was passiert, und ich habe wirklich viel mit diesen Sitzungen gearbeitet. Auf Englisch heißt das City on the Hill. Das ist ein amerikanisches Beispiel, dass du haben diesen City on the Hill, dass du guckst für diesen Leader und du bekommst immer Energie, wenn du bekommst guckst auf die Leader. Das wollte ich gerne, so ein Typ werden für meine Mannschaft hier in Berlin, aber auch natürlich auch auf die dänische Nationalmannschaft.
Also hast du 100.000%ig erreicht. Und das ist auch gut so. Und es ist auch schön, dass du das und dass du den Mannschaftssport so verstehst. Weil das muss man ja erstmal auch verstehen, dass man nicht nur seine eigene Leistung abrufen muss, sondern dass man ja auch für die anderen da sein muss. Weil nur als Mannschaft könnt ihr solche Spiele wie zum Beispiel im Olympiafinale bringen. Weil da hatte man den Eindruck, es ist euch egal, gegen wen ihr spielt und es ist auch egal, um was es geht. Ihr wolltet es für die Jungs, die jetzt auch ihr letztes Spiel gespielt haben, für Mikkel Hansen und für Niklas und so, wolltet ihr da alles reinhauen. Das war unglaublich, dieses Spiel. Ich fand, das war nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, oder?
Ja, das ist wirklich, das war erst einmal in meiner kurzen Karriere, das ist nicht so lang, aber ich habe erlebt, dass wir in diesem Finale, die Zustand war nicht gut auf unserer Mannschaft. Wir hatten wirklich viele Probleme mit Verletzungs oder und die Energie war nicht da und wir hatten ein paar schlechte Spiele in die Halbfinale und die Quartfinale, Viertelfinale gegen Sverige auch gespielt. Aber in die Finale war das wirklich so eine Energie, ich habe nicht in meinem Leben probiert. Das war so, wie guckt, ich gucke auf Sausto, aber er guckt auf ich. Und ich konnte einfach sehen, dass Sausto war ganz müde. Er hat keine Energie zurück. Aber wie hat das geschafft zusammen? Und das war ich, hat wirklich versteht. Wir haben so viele individuelle Klasse. Wir können viele Tore machen. Aber die Energie, wie bekommt von Sausto, von Landin, von hoffe ich auch von ich, das war, wir war größer als ein Team da. In diesem Finale. Und als du gesagt, das war egal, und das war Deutschland oder Frankreich. Die Energie, die Mentalität, wir haben gezeigt in diesem Finale, das haben wir jeden Mannschaft geschlagen. Und das ist natürlich schwer zu haben, aber das musst du als Mannschaft vor einem Olympia, das haben wir auch gemacht in Dänemark, vor einem Olympia sitzen zusammen als eine Gruppe und reden ein bisschen, auch um die schweren Dinge. Und deswegen haben wir auch als eine Gruppe weiterentwickeln, weil wir sind gute Handballer. Wir haben ein unfassbar Handballtalent in Dänemark, aber du musst auch als Gruppe funktionieren. Und das haben wir wirklich erreicht in diesem Olympia.
Ja, genau, sonst wärst du ja Tennisspieler geworden, ne?
Ja, ich war nicht so gut auf Tennis, so.
Ein Einzelsportler. Aber das heißt also, ihr beobachtet euch dann auch noch gegenseitig und versteht es, okay, der ist jetzt im roten Bereich, also was den Akku anbelangt. Und ich fühle mich so gut heute, ich muss ihm sozusagen noch Kraft geben, damit er seine Topleistung bringen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und das ist auch wichtig zu sagen, dass wir, und das ist auch wirklich zu sagen hier in Berlin, dass wir sind viel mehr als Lars Andersson und Gisl. Ich weiß, wir machen die meiste Tor. Ich weiß, viele reden um die Schweiz Spieler und mag diesen Tor immer. Aber wir hängen zusammen mit die Mittelmann, wir hängen zusammen mit die Außen, wir hängen zusammen mit die Trainer und so weiter, auf die Bank. Also alle bedeuten mehr als Volk versteht. Und das ist wirklich zu sagen, dass wenn du verstehst diesen Mannschaftsgefühl, dass du bekommst nicht Meister ohne ein stark Basis, ohne eine starke Mannschaft, ohne eine starke Teamenergie und so weiter. Und aber das kommt nicht nur, weil du trainierst viel oder bist guter Handballer. Du musst das ein bisschen als Gruppe sitzen zusammen und reden um die schweren Dinge und verstehen, die mentale Leistung, das sind hinter ein Handballspieler.
Ich erinnere mich daran, dass wir bei, ja, irgendwie mit dem Bus beim Final Four hingefahren sind zum Finale und konnten gar nicht mehr. Du hast gemerkt, sind alle kaputt und fertig. Und dann fangen ein, zwei Leute an, Energie auszuströmen und zu sagen, guck mal, hier kriegt man Gänsehaut, das ist der Hammer, schaut euch die ganzen Leute an und wir als Truppe. Und du merkst, da kannst du richtig zuschauen, wie die Energie sich auf einmal verteilt. Und wie Menschen, die eigentlich Schmerzen hatten oder keine Lust oder, was heißt keine Lust, ist falsch, aber die eigentlich müde und kaputt waren, wie die auf einmal wieder genau das leisten können, sogar noch mehr, als sie einen Tag vorher geleistet haben. Also das ist wirklich eine Show. Und das finde, aus diesem Grund finde ich auch Mannschaftssport so extrem wichtig, dass das die Menschen mal erfahren, dass man in der Gemeinschaft wirklich Energien freisetzen kann, die man normal im Leben in sich gar nicht spürt. Ja.
Aber wer ist das denn von deinen Mitspielern in Berlin oder vielleicht auch bei der Nationalmannschaft, die wiederum merken, okay, heute hat der Matthias vielleicht jetzt nicht sein bestes Level. Also, welche Jungs geben dir dann wiederum Kraft und Energie?
Ich finde, dass auf die dänische Nationalmannschaft haben wir vielleicht so viele auf diesen Spieler, so viele diesen Rollenmodellen. Also ich glaube auch Saustops Bedeutung in Magdeburg, also alles, also ist einfach zu zeigen, wie viel er bedeutet. Er bedeutet genauso wirklich viel auf die dänische Nationalmannschaft. Niklas Landin, und dann hast du die Trainer Nikolaj Jakobsen. Er ist die wichtigste, absolut die wichtigste Figur auf die dänische Nationalmannschaft. Er bestimmt, wem spielt oder nicht, aber er hat auch diesen Figur nicht nur auf die Platte, aber auch für draußen für die Platte. Also wir sind so eine kleine Familie und das ist so einfach so hohle Energie und auch haben diesen Freundschaft, wenn du nicht spielst Handball, das ist auch wichtig, wenn wir sind zusammen 5 Wochen zu Olympia, dass wir haben das so, gut zusammen, dass wir sind zufrieden und freue mich wirklich so zusammen werden mit die Mannschaft so und das ich glaube das ist ein Ding eine Sache dass Handballer sind nicht so gut und nicht vielleicht nicht versteht so gut dass das vielleicht funktioniert das gut auf die Platte und wir sind wirklich gut zu Handball trainieren und wir trainieren wirklich viel aber für mich das ist persönlich sage ich, dass es für mich ist, das mir wichtig, dass es funktioniert außen von die Platte, dass das auch funktioniert, dass wir auch fühlen uns als eine kleine Familie, weil wir benutzen viel Zeit zusammen, aber wir sehen auch ein paar Seiten, die gute Seite von Menschen, aber auch die schlechte Seite von einem Mensch, wo wir sind wirklich unter Druck und dann wenn du sind da, dann brauchen nur deine Freunde und Familie und meine Freundin kann es nicht auf die Platte in Hannover stehen, weil sie sind so schlecht zu Handball. Aber dann brauche ich die Trainer oder meine Freunde oder mein nicht direkt die Familie. So, ich glaube wirklich, dass es wirklich so zu reden um und zu verstehen, dass es mehr nur als nur schießen die Ball in die Ecke oder mag dein Dreier.
Ganz wichtig ist, dass die Kabine funktioniert, dass du dich in der Kabine wohlfühlst und da auch ein bisschen mehr Zeit verbringst, als gleich nach dem Training wieder nach Hause rennst und dich zu Hause. Das hat uns Nikolai war ja auch schon Gast bei uns, dein Trainer der dänischen Nationalmannschaft, hat gesagt, der Unterschied zwischen den dänischen Spielern und den deutschen Spielern in ihrer Sozialisierung ist, dass die dänischen Spieler natürlich auch mehr in den Sporthallen aufwachsen. Jetzt warst du bei Gutme. Gutme ist ja das, oder GOG ist ja das Beispiel für gute Jugendarbeit in Europa. Sie machen es ja wirklich herausragend. Und das ist wirklich so. Kannst du das bestätigen, dass man da halt mehr in der Halle lebt, als dass man da nur trainiert?
Ja, also aber gut, es war wirklich ein kleines Dorf, so du könntest nur Handball spielen, da war es nicht so viel zu tun, aber Gutme ist das beste Beispiel in diesem Welt, dass Handball ist mehr als nur Handball. Das war eine Familie, und das war egal, ob du war die höchste Niveau, hat Handball auf die höchste Niveau gespielt oder die kleinste Niveau oder jung oder alt. Da alle war, weißt du, gleichzeitig, alle hat die war willkommen und wir waren alles schon eine kleine Familie, weil wir alle hat in diesen kleine dumme Handballverein gespielt. So das war eine unfassbar Erlebnis für mich, so werden ein Teil auf diesen Verein so viele Jahre und das tut auch ein bisschen weh, wenn du hier in Deutschland sitzen und guckst auf diesen auf GOG, weil du wollen gerne ein Teil auf diesen Mannschaft werden für dein Rest auf dein Leben. Aber du musst auch versuchen zu probieren, die Bundesliga und so weiter. Aber
Natürlich.
Gok bedeutet wirklich viel für, ja, ich glaube für alle, da hast du in Gok gespielt.
Ja.
Das heißt also, wenn ich mir das anhöre, was du so erzählst, für deinen individuellen Erfolg und für deine Stärke, für deine Qualität ist die Gemeinschaft und die Unterstützung von deinen Jungs unheimlich wichtig. Das heißt also, du tust auch viel dafür, weil du weißt, okay, ich brauche meine Familie, ich brauche Jungs, mit denen ich mich gut verstehe, die mich verstehen, um super zu performen, und investierst auch viel Zeit und Energie in die Relationship dann mit deinen Jungs.
Ja, genau. Und ich finde auch, das war mit Jahren hatte ich wirklich viel von Anfang. Natürlich, wenn ich komme als neu, das ist schwer für einen Trainer zu verstehen, diesen neuen Spieler, was, wie, welcher Typ ist er und so weiter. Aber ich finde, Jan und ich, was sagt man, Relationship, hast wirklich
Beziehung.
ja, Entwicklung wirklich gut, weil wir verstehen ein bisschen mehr zu reden zusammen und er versteht. Auch welchen Druck ich habe als Matthias Gitzel. Ich habe einen anderen Druck als die anderen Mitspieler hat. Und er hat auch ein paar Spiele letztes Jahr bekommen, Pause bekommen, wo die anderen mussten weiterfahren. Aber das hatte ich, weil ich hat ehrlich zu Jan gesagt, hey, ich brauche das oder ich fühle das und so. Und dann haben wir kommuniziert zusammen. Und ich finde auch, das ist ein schon Beispiel zu einem modernen Trainer. Das versteht nicht nur, also nicht nur, dass wir sind ein Robot, dass wir müssen Handball spielen zweimal pro Woche, aber auch wir sind Menschen hintern. Und wenn du musst so eine Leistung bringen, zweimal pro Woche, mit diesem Druck, ich auch habe, dann musst du auch als Menschen funktionieren. Und das hat Jan wirklich gut versteht. Und das ist auch, weil ich können, bringen diesen Leistung jeden Woche.
Ja, du.
Weil ich funktionieren in meinem Kopf.
Ja, du brauchst auch eine gewisse Art von Schutz, und die musst du deinem Trainer geben. Du musst dich darauf verlassen können, dass er dich auch versteht, wenn du einfach mal sagst, jetzt muss ich mal eine halbe Stunde draußen bleiben oder mal ein Spiel halt mal, versuch das mal ohne mich auf gut Deutsch, weil es geht jetzt gerade nicht. Und da musst du immer kommunizieren. Das ist wichtig, wenn du so einen Trainer hast, natürlich. Aber natürlich, du hast auch andere Stabilisatoren in deiner Mannschaft. Wie ist es mit Max Dari? Der fällt mir sofort ein. Ich weiß nicht, ich hab ihn jetzt die ganze Zeit im Kopf, weil ich finde, er strahlt auch diesen Kampfgeist und all diese Sachen aus. So, für mich ist das auch jemand, auf den man sich immer verlassen kann auf dem Spielfeld.
Ja, und das, weil ich, das war deswegen, ich habe gesagt, dass ich weiß, viele reden um Lasse und ich und wie machen die Tore, aber der wichtigste Mann ist vielleicht ein Typ wie Max. Ich sage immer, Max ist die Typ, ich habe in meinem Leben gesehen, mit die wenigste Talent, aber die meiste Bedeutung für einen
Ja.
Mannschaft.
Er
Weil
hat ja
er
auch
ist
lang
ein,
zweite Liga in
ja,
Schweden gespielt.
genau, genau, genau.
Er kommt ja relativ spät erst aus dem Knick.
Aber er ist so wichtig für eine Mannschaft, weil er kommt immer mit diesem Geist und diesen Arbeitmentalität, wie du auch brauchst in diesen Bundesliga. Dass du können nicht nur gut Handball spielen, du musst auch haben ein paar Leute, da machen diesen Arbeitssieg und Arbeit immer. Und er ist so wichtig, genau wie Marcenich ist und wir können das weiter. Lukas Herbiger, unser neuer Spieler, ist auch so ein Arbeitertyp. So, das ist so wichtig. Zu haben diesen Spitzenspieler, die machen diesen Tor und sehen gut aus und haben diesen Arbeiten, Leute, wir arbeiten immer und arbeiten so hart.
So viele Tore kannst du vorne gar nicht werfen, wie deine Abwehr kassiert, wenn die nicht funktioniert. Das ist nun mal so. Da kannst du auch einfach ein bisschen befreiter vorne aufspielen, wenn du weißt, naja, wir haben ja hinten schon auch noch ein gutes Paket drin. Gell? Keine
Genau.
Frage.
Genau.
Ja.
Aber
Also du kannst.
ich sage immer so als Angriffer, das Tor ist die beste Abwehr. Aber ich weiß, das stimmt vielleicht
Ja, es ist so, du,
nicht.
weißt du, für mich persönlich, doch, das ist schon klar, Tor ist beste Abwehr. Wenn du ein Tor machst, ist immer gut. Nur das Problem ist, irgendwann gerät der Angriff mal so unter Druck, wenn du jedes Mal ein Gegentor bekommst. Kennst du nicht die Situation?
Das
Du
stimmt.
kämpfst vorne und machst und tust und du gehst ja oft ins 1-1 und gehst nochmal ins 1-1. dann schaffst du das Tor zu machen und 5 Sekunden später klingelst da hinten und sagst, sag mal, wie, was denn jetzt gerade? Jetzt müssen wir schon wieder arbeiten für dieses Tor.
Ja.
Und das, nach meiner Erfahrung, kippt dann irgendwann mal ins Negative, weil dann hast du zwei, drei Angriffe drin, wo du, in denen du keine Tore machst und dann wirst du das Spiel verlieren. Also die
Ja.
Stabilität kommt schon aus der Abwehr.
Genau, diesen Worte funktionieren nicht so gut, wenn ich sage, dass du Max, dann sag Max, ja, Gissen, aber Abwehr ist auch wichtig. Und dann muss ich ja zurück in Abwehr und arbeiten ein bisschen.
Obwohl, das machst du ja auch gut. Also es ist ja nicht so, dass du keine Abwehr spielst. Also du spielst ja da auch gut Abwehr. Das ist ja auch kein Thema für dich, oder? Ist natürlich auch gut gelöst mit Niklas, ich sage jetzt mal Kökelöke. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen bei Niklas. Ich habe immer Niklas zu ihm gesagt, dass er auf der Halbposition bei der dänischen Nationalmannschaft decken kann. Das hilft natürlich dir auch ein bisschen.
Ja, das handelt natürlich um Energie und wo wir können ein bisschen Energie sparen und so weiter. So, ich glaube nicht, dass das handelt so viel um meine Abwehr. Das handelt
Nee,
nur, wenn ich muss 9 Spiele
genau.
spielen, 60 Minuten, dann musst du ein bisschen Energie sparen und dann schaffen wir es so.
Genau. Das macht er hervorragend.
Es gibt ja keine Erhebung darüber, wie viele Zweikämpfe man im Handball führt, ne? Ich würde mal sagen, bei dir sind es pro Spiel also deutlich mehr als 50, wahrscheinlich eher Richtung 100, die du führst. Kannst du sagen, wie viele Zweikämpfe wehtun? Im Schnitt pro Spiel bei dir, wo du denkst, boah, Scheiße, das hat jetzt richtig weh getan.
In Hannover hatte ich diesen Gefühl jeden Mal, wenn ich meine Aktion gehört. Das war wirklich ein Hartspiel.
Wer
Ich
war da
finde.
der böse Bube? Wer war da? Wie war da der Innenblock? Wer war da derjenige, wo du gesagt hast, oh, dem tue ich mir aber nur weh?
Justus
Weißt du das
Fischer,
noch?
oder?
Fischer?
Fischer, ne?
Ja, ich glaube, die letzte Situation, ich habe ein bisschen Problem mit meinem Albu heißt
Also,
das?
Ellbogen.
Ja. Ja, ich bleibe nicht junger, junger. So, natürlich hast du diesen Kleinigkeit, aber das tut nichts so. Natürlich, wenn du bekommst die Schlag, dann tut er ein bisschen weh, aber das ist nicht so, dass ich liege auf die Boden. Für mehr Zeit, ich habe eine kleine Regel mit meinen Freundinnen, wenn es wirklich weh tut, dann muss ich es dreimal in die Boden schlagen. Dann weiß meine Freundin dann, dass es wirklich tut weh. So, wenn ich liege ein bisschen, dann ist auch so ein bisschen Pause bekommen. Aber ich weiß, wenn ich dreimal auf die Bogen schlagen, dann habe ich ein Problem.
Mit der Hand oder mit dem Fuß?
Mit die Hand, ja,
So
wenn die
wenn die
Hand ist
Hand
gebogen,
geht.
dann ist der Fuß.
Okay,
Aber
da werde
das
ich
ist
mal drauf
schön,
achten.
aber es ist toll, dass es sowas ausgemacht hat zur Sicherheit.
Ja,
Also da.
für meinen Freund ist das egal, wenn ich all diesen Schlag bekomme. Sie gucken nur für diesen 3 Schlag. Ah, er ist okay, das ist kein Problem. Er liegt nur.
Okay, das ist eine coole Info. Aber vielleicht noch mal zurück. Ich wollte natürlich darauf hinaus, wie man dann, wenn es echt häufig wehtut, auf die Idee kommen kann, wirklich in jedem Angriff immer wieder ins 1 gegen 1 zu gehen und immer wieder von vorne und sich nicht davon abhalten lässt, dass das halt einfach richtig scheiße wehtut manchmal.
Weißt du, das ist mein Spiel. Ich habe die ganze Leben so gespielt. Ich war wirklich die kleine Kind, wenn ich war jung und ich habe immer versucht zu finden, diesen Lösungs, wenn da war keine Platz oder so. So, das ist mein Spiel und Bob Hanning wollte sagen, das ist was Gisl kriegt sie sein Gehalt für. So, ich könnte nicht bleiben weg. Ich muss immer versuchen zu finden, diese Lösung. Und ich finde, das ist echt Spaß. Also, wie offen ist das? Das passiert wirklich schlechte Dinge. Das ist nicht so offen. Das habe ich nicht so viel probiert. Einmal mit dem Kreuzband. Das hoffe ich, ist weg jetzt. Aber das tut nicht so weh immer. Das tut weh den Tag danach. Dann tut er da ein bisschen weh. Aber im Spiel, glaube ich, das ist so viel Adrenalin und ich habe gesagt, das ist mein Spielplatz. Ich fühle nicht diesen Schmerz momentan. Aber nach dem Spiel, da kommt da ein bisschen mehr blaue Flecke
Ja.
und so weiter.
Ja, das sind so Kleinigkeiten halt. Das ist das Problem. Gerade wie du vorhin gesagt hast mit dem Ellenbogen. Wenn du das hast und kriegst wieder eine drauf und wieder unabsichtlich auch mal fällst wieder drauf, das sind eigentlich die schlimmsten Sachen. Ich erinnere mich noch, ich hatte dann irgendwann mal, wenn die Kapsel kaputt war beim Finger, kurz bevor es wieder alles in Ordnung war, hat mir wieder einer draufgehauen. Der Klassiker, wie das ist. Aber ich will dir eins mitgeben, Matthias. Sei froh, dass du nicht in den 80er, 90er Jahren Handball gespielt hast. Da waren die Regeln für so tolle Spieler wie für dich so schlecht, weil da dürften die Abwehrspieler, die dürften Sachen machen, die dürfen sie heute zum Glück nicht mehr machen. Und es ist auch gut, dass das nicht mehr so ist. Aber du hättest früher sowas von abgekriegt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, also jedes Mal, wenn du
Da
da
hättest
in
du
die
häufiger
Abwehr,
mit dreimal auf den Boden
da hättest du
geschlagen.
häufiger, da hättest du vor lauter auf den Boden hauen, hättest du eine Prellung im Handgelenk, sag ich dir mal. Weil früher waren wirklich ein paar Abwehrchefs dabei, die haben sich da eine Freude draus gemacht, dir auf die kurze Rippe zu hauen oder dir in die Magengrube. Und das war, da gab es nicht mal 2 Minuten dafür, weißt du. Da gab es nur steh auf. Da sei ich sehr, sehr froh, dass das so ist jetzt. Darf ich aber
Mal.
eine Anschlussfrage stellen?
Mach mal.
Wenn du jetzt dein Spiel analysierst, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das kann ich noch verbessern, das kann ich anders machen, das ist noch, da habe ich noch ein bisschen Potenzial. So, da geht noch was. Vielleicht, ich sag jetzt mal einfach mal so ein paar Punkte. Ein bisschen Kraft aufbauen, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Also, was mir halt auffällt, ist, du gehst sehr zur Mitte. Das ist dein Spiel. Also, da ich ja Linkshänder bin, weiß ich das, dass wir sehr, sehr gerne zur Mitte gehen, wir Linkshänder, weil wir auch andere Wege gehen als die Rechtshänder. Ja.
Weißt du, also ich gucke, also vielleicht zu viel auf meine, die Dinge, ich sage, ich könnte verbessern. Das finde ich auch, ist meine Stärke, dass ich jeden Jahr lerne ich ein bisschen neue Dinge. Letztes Jahr hatte ich nicht so viel Fernwurf gemacht. Diesen Jahr mag ich würde sagen, vielleicht 40% Fernwurf und die anderen ist 1 gegen 1. So, ich gucke wirklich viel und versuche zu verstehen, die beste Lehrung und die beste, ich habe, ist, dass ich versuche zu verstehen, was die Gegner machen gegen ich. Letzte paar Wochen, letzte Monat kommt da immer Gegendruck von die anderen Seite, von, wenn wir haben in Hannover gespielt, kommen Usins immer, wenn ich spiele 1 gegen 1. So, ich versuche zu verstehen, wie verteidigen Magdeburg ich, wie verteidigen Flensburg ich, und dann muss ich versuchen zu lernen, weil wenn ich nur bleiben in Ruhe und sagen, okay, wenn in die Europa League Finale Flensburg hat so hoch mit Lukas Jørgensen auf ich ge ge gegangen, dann könnte ich sagen, okay, ich spiele die Ball weiter und dann verlieren wir nächste Mal nochmal. Oder ich könnte versuchen zu sagen, was machen wir gegen das? Was mache ich persönlich gegen das? Und das versuche ich natürlich zu verbessern. Und jetzt sagen du ein bisschen mehr Kraft. Das ist schwierig. Das ist eigentlich schwierig. Ich sage, wenn du spielst so viel und du auch haben die Olympia. Ich habe ein bisschen Problem mit so Kilo aufbauen, so behalten
Ja,
mein
klar.
Kilo ganz durch schon so ein Turnier wie Olympia. So normalerweise, wenn ich komme zurück von dem Urlaub, dann habe ich 6 Kilo genommen und bin bereit für die nächste Saison. Aber diesen Jahr mit die Olympia macht das ein bisschen schwierig. So,
Ja.
das ist wirklich schwierig zu aufbauen, extra Kilo und extra Kraft. So, ich versuche immer zu finden diesen technischen Dinge, ich könnte verbessern.
Also, ganz ehrlich, das Problem hatte ich früher auch in meiner aktiven Zeit. Ich meine auch, ich glaube, du brauchst jetzt kein kräftiger Spieler werden. So habe ich das nicht gemeint, sondern Stabilität wäre für mich das Zauberwort bei dir, weißt du? Das ist halt das Entscheidende, dass du viel Wert in der Kräftigung auf Stabilität legst, dass du deine Explosivität, die du hast, dass du die auch beibehalten kannst. Das ist also, ich glaube, das ist für dich das Entscheidende, diese Richtungswechsel, diese kurzen Sachen im 1 gegen 1 und dann noch erkennen, wo der Ball hin muss. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so dein Spiel, damit du das sicher noch ein paar Jahre durchziehen kannst. So würde ich das einfach mal einschätzen. Ist aber nur meine unmaßgebliche Meinung.
Was du gerade gesagt hast, ne, mit Uschins jetzt, der dann dich schon sozusagen empfangen hat auf der gegenüberliegenden Deckungsseite, oder mit Lukas Jørgensen, der so hoch verteidigt hat im Finale, das bedeutet ja logischerweise, die Gegner versuchen euch, die Füchse, oder dann eben auch dich persönlich zu überraschen, ne, mit einer Deckungsvariante. Was mich interessieren würde, ist, auf was du als erstes guckst, keine Ahnung, bei den ersten 5 Angriffen oder sowas gegen eine Mannschaft, gegen eine Deckung, wie du dir das zurechtlegst. Weißt du, du sagst ja, ich versuche dann immer meine Lücken zu finden, und auf was achtest du so in den ersten Angriffen?
Ich finde, ich versuche zu finden, was, ich weiß, die Vorbereitung ist wirklich viel auf ich und natürlich das Lesse, wir spielen wirklich viel hier in Berlin. Aber ich versuche zu finden, diesen Prioritierung, was prioritiert Magdeburg zum Beispiel, wenn wir spielen gegen Magdeburg, ist, kann ich meinen Überseher machen. Das kann ich nicht so offen, weil sie haben gesagt, du musst die Überseher halten und dann bekommst du Hilfe von wenn ich gehe zu Hand und dann versuche ich zu so finden diesen was sie haben in Vorbereitung gemacht und dann das versuche ich die erste vielleicht 5 1 gegen 1 so wenn ich kriegen Kontakt
Ah, okay.
so merken okay erhalten wir wirklich viel auf die Gegenhand, so ich bekomme nicht eine Chance hier. Dann muss ich Suhan gehen und dann weiß ich, wenn ich gehe Suhan, dann kommt die
Drei oder
Hilfeaktion und
vier
so
kommt
weiter.
offensiv, kommt, wie
Genau.
offensiv kommt der? Hat er noch ein bisschen Kreisläuferkontakt oder sagt der Trainer, scheiß auf den Kreisläufer, geh raus?
Genau.
Dann kannst du die Lücke dahinter sehen, kannst deinem Kreisläufer eine Anweisung geben.
Genau. Und was spielen wir? Wir spielen, wenn ich komme zur Mitte, gehe sie hoch oder hast du
Ja.
es gesagt, dass du Fischer, du halten Gisel die ganze Weg oder wenn Nils kommt
Okay,
zur
das.
Mitte, ist das ein bisschen anders, dass wenn es kommt so mit, dann bleibt es ein bisschen mehr zurück, dann haben die Möglichkeit zu kommen ein bisschen näher, so Fernwurf. So versuchen, so probieren, viel System zu verstehen, wie die Abwehr ist von den Gegnern.
Das heißt also, du checkst am Anfang erstmal aus, okay, was haben die gegen mich vorbereitet? Also, wie wollen sie mich verteidigen, oder? Also, das versuchst du
Da
erstmal
gibt's,
rauszufinden.
Jens, da gibt's klare handballspezifische Anweisungen des Trainers.
Ja, ach
Wenn
so, echt?
Matthias
Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Matthias Gitzel mit dem Überzieher geht, darfst du als Zweier, als direkter Gegenspieler, musst du ihn halten. Punkt. Musst du ihn haben, da bist du alleine, halt ihn. Wenn er zur Mitte geht, hilft dir. Die drei hilft dir der Mittelmann. Die vier schiebt nach, geht zum Kreisläufer oder wie auch immer. Der halbe, jetzt in dem Fall vielleicht Uschins, geht dann offensiv. Der Außen schiebt ein oder der Außen geht offensiv, wie auch immer. Da gibt es klare Anweisungen. Ein guter Handballer, der den Ball in der Hand hat, ein guter Angreifer, hat eine Möglichkeit, dann vielleicht zwei, einmal gegen die Hand, einmal zur Hand. Und bei Matthias ist es halt einfach so, und das macht ihn so außergewöhnlich, da kommt halt noch eine Möglichkeit und noch eine, und er schaut sich das an und dann geht er halt einen Weg und dann wird es schwierig für die Abwehr. Weißt du, da geht er
Ja.
einen Weg, mit dem man nicht rechnet. Und dann
Und
wird es schwierig.
dann als für ich erwarte natürlich viel, denn wir haben auch unsere Vorbereitung gemacht, so wir erwarten das, wenn wir
Ja,
Max so,
natürlich.
dann machen Hannover oder die
Klar.
Gegner so, und dann musst du natürlich gucken von Anfang, um sie geht hoch, wenn wir spielen 5 und Lasse kommen mit die Wurf, dann akzeptieren wir auch, dass Fischer und ich steht allein, die 1 gegen 1 und so, also so. Das ist so ein Spiel im Spiel. Und dann, ich glaube, dass die beste Taktiker, und das können wir viel zum Beispiel sagen, dass ich habe mit Mornosen wirklich viel in GOG gespielt. Er war überragend, so verstehen die Abwehr. Und wenn ich mag so, dann mag die Abwehr so. So, das ist so ein Spiel im Spiel, in dem Spiel.
Ja, genau. Und das ist entscheidend. Also, es ist ja so, dass das dann ja weitergeht. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein feststehendes Konstrukt ist, sondern du als Trainer merkst ja dann, oh, wenn der Dreier hochgeht, ist doch nicht so gut. Wir machen es andersrum, weil der Kreisläufer steht dann da. Dann musst du deinem Mittelblock wieder sagen, wir switchen da vielleicht, wir spielen mannbezogener, wie auch immer. Und dann geht es wieder von vorne los. Weißt du jetzt? Das ist also, ist nicht jetzt, dass es das für einmal geklärt ist, sondern wird immer die Herausforderung ist immer wieder neu. Und das kann man natürlich jetzt, sage ich mal, als Zuschauer relativ selten verstehen. Das ist so dieses Handballspezifische, was eigentlich unser Sportart auch ein bisschen spannend macht, oder Matthias? Das macht es natürlich auch ein bisschen herausfordernd für den Kopf.
Das ist eine riesen Herausforderung. Und ich finde, das ist vielleicht nicht die beste Ding mit Handball, aber eine der Dinge, oder sage, dann macht meistens Spaß, das ist zu finden, oder zu versuchen, zu verstehen, die Gegner, oder wie das mag, und wie, wenn du weißt, sie machen wirklich viel Vorbereitung und du hast viel Aufmerksamkeit auf ich persönlich, dann du können versuchen zu finden deine, ja, das ist 8, 9 Tor pro Spiel, zu versuchen zu finden, diesen Tor.
Ja, genau.
Egal, wenn sie haben gesagt, dass Gießen muss kein Tor machen und dann muss die anderen entscheiden im Spiel. Das finde ich wirklich so Spaß, so versuchen zu finden, diesen kleinen
Herrlich. Und wenn du das
Lückes.
alles weißt jetzt, wenn du das alles weißt, dann spielst du gegen die Spanier. Und die machen es nochmal ganz anders.
Ja. Wir sind ein Land für sein Selbst.
Das ist eine Handballwelt für sich selbst. Die denken auf
Ja.
einmal ganz anders. Sagst du, oh Gott, ach Gott, der bleibt ja dran. Die wechseln ja gar nicht. Und der geht ja da mit und da muss ich ja Richtung Tor gehen, sonst wechselt der. Und um Gottes Willen, da fängt es wieder ganz neu an. Und da
Ja.
musst du
Yeah.
wieder dran arbeiten. Und das schafft dann auch nicht jeder. Und
Und
dann wird es schwer.
das ist Spaß mit Spanien ist, dass wenn du spielst gegen einen spanischen Trainer, dann musst du denken, vorne, du können keine Vorbereitung gucken auf Messungen, aber du wissen, dass die Trainer ist von Spanien und dann wissen du, dass sie verteidigen genauso wie die ganze Spanien verteidigen. So, sie machen diesen stehen in den Raum und fallen lassen, akzeptieren die Kreisläufe anspielen und so weiter. So, das ist so, also so Spaß vor jedem Messungsspiel, dann weißt du,
Ja, glaube ich,
wie
glaube ich.
verteidigen wir als Fan.
Alles wirklich so jetzt. Also ohne Spaß. Also die Spanier immer ein bisschen anders noch. Die haben
Ja,
eine
genau.
eigene Philosophie. Und die kennen
Jetzt
alle
gehst du
scheinbar.
ja.
Irgendwie haben die da eine Schule dafür, weil alle spanischen Trainer so ticken.
Ist jetzt dein drittes Jahr in Berlin. In der letzten Saison wart ihr knapp dran an der Meisterschale. Das hast du schon gesagt, bevor du in Berlin überhaupt das erste Mal gespielt hast. Du bist da in Berlin, um Titel zu holen. Das muss passen zu der Weltstadt. Braucht es halt auch einen Welthandballclub. Also da gibt es genügend auf der To-Do-Liste. Aber kannst du jetzt schon sagen, was dich vielleicht darüber hinaus mal reizen würde, handballerisch?
Ich wollte natürlich auch ein paar extra Titel, nicht nur auf die Nationalmannschaft holen, aber auch hier in die Clubverein, oder in den Verein geschickt, auch persönlich. Und ich weiß, wie schwierig das ist in die Bundesliga. Guck mal, wie gut die Bundesliga ist momentan, mit Magdeburg immer in die Champions League Final Four. Kiel war auch da letztes Jahr und diesen Jahr spielt Kiel nicht die Champions League. So zu spielen in die Champions League ist natürlich vielleicht für mich eine die wichtigste Sache für mich, weil ich finde, Europa League war gut, aber ich wollte nicht mehr Europa League spielen, ich wollte gerne in die Königsklasse spielen jetzt. Und das, natürlich ist das wirklich für mich persönlich. Aber weißt du, ich liege nicht und kann nicht schlafen, weil wir nicht Deutsche Meister sind. Das ist okay für mich. Die wichtigste Dinge ich, oder wichtigste Sache für mich ist, dass wir bleiben dran und wir kämpfen um die Meisterschaft jeden Jahr, weil dann haben du diesen Spaßspielen in Magdeburg und Kiel und Flensburg und so weiter. Und das ist Spaß, das ist so wichtig für mich. Und dann hoffe ich natürlich, wir bleiben Meister. Einmal. Oder zweimal. Und ich hoffe auch, dass es mit Berlin. Aber das ist so schwierig. Das weiß ich auch persönlich, dass du musst, ja, ich sage immer, wenn du wollen eine deutsche Meister werden, dann musst du die beste Mannschaft in der Welt werden über eine ganze Saison.
Ja, und du musst die Champions League verdauen. Auch ein Entwicklungsschritt. Das kommt auch noch dazu, weil das sind ja nicht nur die Spiele, es sind ja die Reisen, das war alles, was dazugehört. Aber die Herausforderung der Champions League ist natürlich auch mental so stark, weil wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, dann gibst du auch vom Kopf her mehr Energie rein, als wenn du jetzt Euroleague spielst und European League und weißt schon, naja, das wird schon funktionieren, oder?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, zu gehen zu Paris zu spielen und eine Entscheidung spielen in die Gruppe und dann gehst du mit riesen Respekt zu das ist wir haben Potsdam 2 Tage danach und dann musst du in Potsdam schlagen. Ich glaube, wir sind bereit für Potsdam, weil das ist Potsdam,
Ja,
aber
genau.
das ist die Aufgabe, dass die Balance ist so schwer, wenn du so ein Topspiel müssen bringen die beste, absolut beste Leistung, beide physisch, aber auch mental. Und dann musst du 2 Tage danach stehen in die Bundesliga und hast keine, du musst nicht verlieren. Und das ist schwer hier in Deutschland. Du haben diese Struktur, das ist eine geradeaus Struktur, nicht wie in Dänemark, wo wir haben die Playoff. So, das ist schwierig, zu werden eine deutsche Mannschaft in die Bundesliga und Champions League.
Ja.
Ich würde gerne einmal noch die deutsche Karte hier spielen. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel über Renas Uschins gesprochen und auch über seinen Weg, wie er bei der Euro gespielt hat und jetzt gerade auch bei Olympia. Siehst du bei ihm den größten Entwicklungsschritt aktuell?
Ja, hier sitzen wir 3 Tage danach. Er hat unsere Mannschaft einigen geschlafen, geschlagen. Er Entwicklung ist natürlich unfassbar gut. Er hat wirklich viele Verantwortung auf die deutsche Nationalmannschaft bekommen und hat das gut gemacht. So, ich finde, nicht nur Uzuns, aber auch die deutsche Nationalmannschaft hat eine riesen gute Zukunft vorne die Mannschaft. Und ich weiß, dass wenn wir die nächsten paar Jahre spielen gegen Deutschland, dann ist das in einer dieser Mannschaft, du musst gewinnen gegen, aber du können einfach verlieren, weil alle sind jung und haben eine gute Struktur mit den Trainer und so. Ich glaube, die Sonnenkurve ist gut. Nur ein Ding, dann hoffe ich, dass die Medien und die Podcasts hier ist nicht so hart gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube auch die jungen Spieler, Usins, Juri Knorr, brauchen ein bisschen Unterstützung, auch für die deutsche Volk. Das weiß ich persönlich, wie wichtig das ist, dass wenn du so ein junger Mann und macht eine so gute Leistung auf diesem Niveau, auf diesem Platte, auf diesen Szene, dann brauchen die Unterstützung, auch für nicht nur deine Spieler, aber auch für die deutsche Volk.
Das vergessen wir Deutschen mal ganz schnell. Das ist leider bei uns in unserer DNA so. Wir fordern gerne und auch von jungen Spielern. Und wenn sie einmal gut waren, dann dürfen sie nie mehr eine Schwäche zeigen. Dann müssen sie immer gut sein. Und das vergessen wir. Ich glaube, da ist es einfacher in Dänemark oder in einer dänischen Mentalität zu spielen als in einer deutschen Mentalität. Habe ich so manchmal den Eindruck gehabt, auch auf den großen Turnieren. Die skandinavischen Mannschaften, die kommen viel entspannter, viel Lächeln, mit viel mehr Lachen in die Halle. Und bei uns, bei den Deutschen, ist da eher versteinerte Miene angesagt.
Ja,
Und
und ich weiß nicht warum, aber das ist für mich auch der große Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Ich weiß, wir sind Nachbars, aber die Freude, wie mit Handball zu spielen und die Humor, wie bringt in die Halle, das ist ein riesen Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Und das bedeutet nicht, dass die deutsche Weg ist fehl, und die dänische Weg ist richtig. Aber ich sage nie, nur, dass wenn du haben so junge Menschen auf diesen Szene, mit diesen Welt, auch mit sozialen Medien und so weiter. Ich verstehe, warum du als Deutschspieler vielleicht gehst zu Dänemark,
ja, ich hier
und
rüber,
wollen ein
tja.
bisschen und wollen ein bisschen weg von die Aufmerksamkeit und die Druck. Und das sage
Also
ich
man
nur.
kann Juri Knorr verstehen. Man kann das verstehen. Weil da war schon auch extrem viel, auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Da hat man das Gefühl gehabt, er muss allein die Nationalehre retten. Und das geht natürlich nicht. Das ist viel zu viel.
Genau.
Ja, also ich finde das auch. Ich finde, wir sollten da auch mal als Deutsche mal deutlich über den Tellerrand mal schauen und uns mal ein Beispiel nehmen daran, dass man mit Freude und mit Gemeinsamkeit und mit dem Glauben an eine gute Sache viel besser Leistung bringen kann, als wenn man da so viel Druck spürt. Aber das ist schwer, das in Deutschland reinzubringen. Weißt du, das entspricht nicht unserer Mentalität.
Matthias, einmal zum Schluss würde ich noch mal einmal unseren Insta-Channel mit reinnehmen. Da hat Laura eine Frage gestellt, die offensichtlich dich und Emil Jakobsen gut beobachtet hat. Es gibt wohl einen Begriff, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ihr beiden wärt zusammen wie Nold Otod. Habe ich das richtig ausgesprochen? Also Knold Ok Tod geschrieben. Was bedeutet das?
Ja, Knoll und Zott, das ist so ein bisschen dumm und dummer, wie es dumm ist. Natürlich, er ist einer meiner besten Freunde und wir haben ja auf die dänische Nationalmannschaft in GOG gespielt zusammen und hat wirklich viele Jahre zusammengespielt. Und wir sind ein bisschen auf diesen dänischen Nationalmannschaft, wie Nikolaj Jørgensen gesagt, Knoll und Zott, und also bedeutet dumm und dummer. Wir machen wirklich dumme Sachen und sagen viele dumme Dinge. So, wir sind ein bisschen so die dumme Leute auf die Nationalmannschaft.
Also die am meisten Quatsch machen, die am meisten
Ja, wir quatschen vielleicht
Blödsinn
so
im
viel.
Kopf haben und ihr quatscht und macht und tut. Aber braucht doch eine Mannschaft. Wäre blöd, wenn alle das machen würden, aber es braucht doch eine Mannschaft, oder?
Ja, also
Ist doch geil.
diesen alle Spieler vor, wie war auf den Mannschaft, hat nur Kindern besprochen und so weiter. Wir kommen ein bisschen und quatschen, da hat nicht so viele Probleme zu Hause, und so wir quatschen immer, und ich glaube, das ist ein bisschen zu viel von die Eltern, wenn sie auch Handball spielen müssen. Aber ich und Emil wir haben eine wirklich schöne Freundschaft, und auch beim Spiel gegen hier Flensburg Berlin. Dann lagen wir immer und versuchen immer zu so machen, diesen kleine dumme Sache auch, wenn die Schiedsrichter nicht guckt und so weiter. So, das ist eine gute Freundschaft.
Sehr, sehr schön.
Knoll, Knoll o Tod.
Genau.
Dumm und dümmer auf
Toll.
Dänisch. Ja, auf dem Handballfeld eher schlau und noch schlauer.
Ja.
Erfolgreich und noch erfolgreicher. Das war eine große Freude mit dir, Matthias, das noch mehr zu verstehen, was das Geheimnis ist sozusagen deines Erfolges. Ich nehme mit auf jeden Fall, im Bewusstsein besser werden zu können, indem man um sozusagen Unterstützung von seinen Mitspielern bittet und dass die Freundschaften zu pflegen, ne?
Ich hoffe, ihr könnt mir verstehen. Ich versuche
Ja,
immer
sehr gut,
so mein
sehr
Deutsch
gut.
verbessern. Aber das ist besser als das erste Mal, wir haben uns getroffen. Das war nur Englisch. Jetzt probieren die Beste ich kann.
Super.
Das hast du sehr gut. Und
Ja,
was ich
total.
mitnehme, ist natürlich auch die Freude am Spiel und nicht drüber nachzudenken, gegen wen und warum und was es gerade ist, sondern einfach die Freude an diesem Sport haben und das Genießen. Auch die vollen Hallen und auch, dass die Kameras angehen und dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, wenn richtig Remi Demi ist. Und das finde ich auch ganz wichtig.
Also, Mange Tag. Schöne Grüße nach Berlin.
Vielen
Vielen
lieben
Dank.
Dank, vielen lieben Dank,
Danke.
Matthias. Viel
Dankeschön.
Erfolg. Ja,
Sehen uns. Ciao.
tschüss. Tschüss, wir
Tschüss.
sehen uns.
Also ich habe das Gefühl, Schwalbe, und das war ja letztlich auch das Ziel, dass ich diesen Matthias Gitzel ein bisschen mehr verstehe und verstanden habe und ihn näher kennengelernt habe. Insofern haben wir vieles erreicht heute und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Spiel der Füchse Berlin sehe und sehe, dass er dreimal auf den Boden klopft, dann weiß ich, was los ist.
Hoffentlich nicht, hoffentlich siehst du es nicht, weil dann hat er ja was. Gell?
Ja.
Also, mir geht es genauso wie dir. Ich habe jetzt, das war einfach sehr sympathisch, sehr offen, sehr ehrlich, sehr unterhaltsam. Ich weiß, dass ich in Zukunft ihm noch lieber beim Handballspielen zuschaue. Ich habe sowieso schon ein paar Gründe. Erstens Linkshänder, zweitens hat er einfach das Handballspiel verstanden. Er ist so ein Protagonist des modernen Handballs. Und jetzt kennt man ihn noch ein bisschen als Mensch. Und ich glaube, das war auch genau das, was wir heute erreichen konnten, dass wir ja ihn auch ein bisschen kennenlernen. Unsere ganzen Zuhörer auch sich ein bisschen mehr noch ein Bild von ihm machen können. Und was da zum Vorschein kommt, ist unglaublich sympathisch.
Ja.
Sympathisch, ehrlich, geradlinig, unaufgeregt.
Der ist
Toll.
25, ne? Also das heißt, also im
Ja.
besten Falle bleibt er uns noch 10 Jahre erhalten und wir werden weiter Spaß haben, seinen Weg zu verfolgen, ne? Und
Ja.
ihn zu beobachten und
Ja,
wünschen ihm
werden
auf jeden
wir.
Fall,
Es gibt
bitte?
sogar, werden wir, hundertprozentig. Der
Ja.
Junge ist dafür geboren. Seine Mentalität ist perfekt. Ja, Spaß am Spiel, Herausforderungen, immer überlegen, noch eine neue Lösung, das hält einen auch frisch und jung, sein Körper hält es aus, also los dann. Hopp,
Ja.
viel Spaß. Und wir werden mal
Und
schauen, wo. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Bleibt er bei den Füchsen?
ja, hat noch Vertrag bis 2028. Das muss ja auch nicht immer was heißen. Das hat man bei Niklas Landin gesehen, der eine Ausstiegsklausel hatte und wie Viktor Szilagyi letztes Mal sagte, auch den THW ein wenig überrascht hat. Aber in diesem Zusammenhang, finde ich, muss man schon auch Stefan Kretschmer mal ein großes Kompliment machen, dass er es geschafft hat gegen richtig große Konkurrenz in der Welt des Handballs, ihn nach Berlin zu holen. Und das hat nicht nur mit Geld was zu tun gehabt, sondern
Nein,
mit
Stefan
Überzeugungsarbeit.
hat das richtig erkannt und hat da die richtigen Stellschrauben gedreht und hat sich da auch persönlich engagiert. Kompliment.
Ja, genau. Muss man auch noch mal an dieser Stelle erwähnen, würde ich sagen. Joa, dann. Lieber Schwalbe, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, euch da draußen das Gleiche und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ebenso viel Spaß gemacht haben wie die 24 davor. Weiter
Jawohl.
geht's. Schöne
Danke
Grüße.
dir, lieber Jens, und allen anderen.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.